Wir wollten ja eigentlich auch mal gemeinsam tanzen gehen.
Ach, du willst Line Dance machen?
Nein.
Du willst doch schon wieder steppen. Wie heißt das? Was du wolltest?
Shuffle Dance.
Du willst doch schon wieder shuffeln.
Gib's doch zu. Nein, ich werde auch nicht jünger und es wird immer schneller. Nee, ich möchte diesen Tanz machen, wo ich es nicht aussprechen kann.
Foxtrot. Contemporary.
Sag's nochmal.
Contemporary.
Rary. Ja, genau.
Ja.
Das würde ich gerne mal ausprobieren.
Aber, also, ich gehe eher singen,
okay,
als dass ich tanzen
wir können
gehe.
Auch Stepptanzen gehen. Ich habe ja mal Stepptanz gemacht.
Na klar! Warum auch nicht? Warum? Ja. Es wundert mich auch nicht. Ja, mit den Schuhen und alles. Ja.
Well, let me tell you something, mister. I'm rich.
Millionaire, a billionaire, a trillionaire, a trillionaire.
Rich.
But.
What?
So beautiful.
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 The most beautiful.
Reich, aber schön. Mit Katja Kokolores und Sophie Highfire-Loll.
Donnerstag, der 28. Mai 2026. Noch zwei Wochen, also diese Woche noch. Dann kommt noch eine reguläre Reich, aber schön Folge.
Und dann sind es nur noch ein paar Tage.
Und dann sind es nur noch zwei Tage, ja. Tatsächlich. Und dann ist es live, aber schön. Ja, ich bin ganz freudig aufgeregt, wenn ich daran
auch
denke. Hast du irgendwie eine Idee zu diesem Treffen mit Theresa Reichel? Also abgesehen davon, die wird sich wahrscheinlich denken, Mensch Gott, die zwei Alten, die zwei Ollen, damals im November beim Kabarett, dachte ich mir noch, ja, ihr. Und dann, das sind wir wieder. Hallo Theresa.
Hallo.
Vielleicht ist das der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Louis, der Beginn einer wunderbaren Freundschaft.
Louis, der Beginn einer Wunderbaren, ist das ein Buch?
Ein Filmzitat aus Ich meine Casablanca.
Ah, okay, na schau. Freundschaft wäre ja richtig nice, gell? Gott, wenn sie das jetzt hören würde, die arme Frau, denkt die sich, ich will einfach nur am Literaturfest ein paar Fragen zur Literatur beantworten und die wollen mit mir befreundet sein. Im besten Fall hört sie den Podcast erst nach der Live-Aufnahme.
Vielleicht hört sie ihn zur Vorbereitung und dann wird sie kurz davor spontan krank, weil sie sich denkt, nein.
Nee, das ist mir zu krass, das sind doch Stalkerinnen.
So, ja. Diesen denke, Rattenschwanz hefte
aber,
ich mir nicht an.
Aber, also was ich schon sagen muss, ich bin ja eine ausgesprochen talentierte Tagträumerin, gell? Also ich kann ja mich in meine Ideen, in meine Träume, kann ich mich ja tagsüber einfach reinfallen lassen. In jede Situation, manchmal sind es wiederkehrende Tagträume oder sind ganz neue, da kann ich mich reinfallen lassen. Und somit bereite ich mich ja auf jede Situation in meinem Leben vor. Zum Beispiel auch aufs
Auf dem
Urlaub in der Karibik. Aber das sind jetzt gerade sind Tagträume, so wie das ja halt ist natürlich, in welcher Phase des Lebens man gerade ist. Und jetzt ist für mich gerade Podcast eben extrem groß und auch sehr wichtig. Und dann setze ich mich schon mal damit auseinander, was für eine Art von populärer Persönlichkeit möchte ich denn eigentlich sein und mit was für Schwierigkeiten werden da auch auf mich zukommen. Dann höre ich auch ganz genau hin, wenn Podcasterinnen oder Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen oder Creatorinnen, wie die auch über ihr Verhältnis zu ihrer Fanbase sprechen und ihrer Community und so. Laura Larsson, die zum Beispiel im Hotel Matze gesagt hat, eigentlich will ich wie eine Freundin sein für all meine Zuhörenden. Ich weiß aber auch, dass sie auf einer anderen Ebene gar keine Freundin sein möchte, weil niemand diese Frau wirklich kennt. Wir kennen alle diese Persönlichkeiten, die so viel mit uns teilen, kennen wir ja
aber
nicht.
Aber das ist dieser interessante Twitter-Raum genau. Beim Podcast, dass die Leute natürlich jemanden auf dem Ohr haben und das wahnsinnig nah sich anfühlt und natürlich extrem persönlich ist. Und natürlich aber, da das ist wie in der Therapie. Also PLS weiß ja auch deutlich mehr über uns als wir über ihn.
Ja.
Also da ist eigentlich dieses Wissensgefälle da. Und genauso ist es beim Podcast auch. Und dann kommen Leute auf dich zu und sagen, hey und ja und das und der Kommissario und der Boyfriend. Und wie war das im Sauna Junggesellinnen Abschiedsurlaub und so weiter und so fort. Und du denkst, krass, also da ist eine, das ist ein Ungleichgewicht in der Beziehung.
Genau, ist ein Ungleichgewicht in der Beziehung und du musst ja auch dir immer sagen, das, was wir teilen, ist ja das, was wir teilen wollen. Das heißt, wir vermitteln und geben ja auch nur das raus, was wir rausgeben möchten. Das heißt, wir entscheiden ja auch einen Teil von uns für uns zu behalten. So. Und das verwischt dann sehr schnell. Und dessen muss man sich immer wieder, da muss man sich immer das bewusst machen, finde ich. Deswegen kommentiere ich auch total wenig auf Instagram und so. Da bin ich extrem ausgewählt in dem, was und wie ich Sachen kommentiere, weil ich mich selber schon öfter dabei ertappt habe, wie ich so aus einem Impuls heraus etwas da schreiben möchte und dann gemerkt habe, boah, das gehört da gar nicht hin. Deswegen ist meine Vision fürs Aufeinandertreffen mit Theresa extrem professionell zu sein. Damit sie das Gefühl hat, wir begegnen uns auf Augenhöhe als ebenbürtige schlaue Frauen.
Du willst nicht auf die Knie gehen und dich am Boden verneigen?
Und ihr die Zehennägel lecken?
Nein. Was? Das willst du nicht? Ich hatte genau dieses Bild im Kopf, dass wir uns verneigen und sagen, große
Theresa, so gar nicht, sondern
komm
eher,
hinein.
Ich sehe mich eher.
Nimm du unseren Stuhl, setze dich nieder, wir werden am Boden platzieren zu deinen Füßen.
Nein,
wie in so einem alten klassizistischen Gemälde.
Nein, das war nicht die Idee.
Wie Botticelli, die Venus in der Muschel.
Nein, für mich war es eher so dieses, dass ich dastehe und sie in den Arm nehmen will und ihr noch, eine Benjamin Blümchen-Torte mitgebracht habe und sage, jetzt kann offiziell unsere Freundschaft losgehen. Woohoo, yay girl! So, sondern ich versuche, ich will, dass sie mich sieht und sie denkt, dass sie sich denkt, boah,
du willst, dass sie mit dir?
That's the vision. Schauen wir mal, wie es wird.
Also 28. Mai auf jeden Fall die Chance auf Live, aber schön.
Und bis der Live-Podcast aufgezeichnet ist, werden wir jede Folge darüber sprechen. Und das könnt ihr euch jetzt mal anhören. Und so ist es halt nun mal. Das ist unser großes Ding
Ja, und
gerade.
Die Gelegenheit natürlich nutzen, Tickets zu checken.
Ja, absolutely.
Ein paar Leute haben sich ja schon gemeldet. Ich glaube, der Ticketschalter war dann irgendwie ab 8 offen oder so. 8.04 Uhr dann schon die erste Nachricht. Hab die Tickets.
Ja, so cool. Das ist so viel.
Ich freue mich so. Mhm. Ein bisschen habe ich ja wirklich die Sorge, dass wir am Ende mit 10 Leuten da sitzen und 8 davon Familie sind.
Ja, also ich wollte gerade sagen, meine Familie kommt. Und
meine hat es ja schon abgelehnt.
Stimmt, deine kommt nicht.
Meine Familie interessiert sich nicht.
Meine kommen gesagt, alle.
Ich glaube, das interessiert uns nicht. Das ist nichts für uns. Ich glaube, dass sie nicht verstehen, dass das schon irgendwie ein wichtiger, besonderer
so
Step ist.
Ich bin so gespannt, wann da deine Kernfamilie, da diese engen Personen draufkommen, was das eigentlich ist, weil die haben es ja nur noch nicht verstanden, was wir hier machen.
Ja, vor allem mein Vater, der versteht halt dieses Prinzip Frauenlaber-Podcast überhaupt nicht. Also für ihn ist das ja, ich nehme es ja nicht böse, weil er nennt das immer, er drückt sich adressatengerecht aus, also sehr klar, unmissverständlich. Mhm. Und deswegen hat er zu mir gesagt, er findet, das ist, Zitat, Scheißdreck.
Ah ja, genau, er hat ja gesagt, dass es Scheißdreck ist, genau. Ja, weißt du, was dein Papa
dann hat er aber auch gesagt, er meint das ja gar nicht böse. Ja, sag ich, Papa, ich weiß, dass du das nicht böse meinst, du verstehst es halt einfach
aber
nicht.
Aber Scheißdreck ist trotzdem ein großes Wort.
Dann hat ihm meine Nichte versucht zu erklären, sagen, Opa, du verstehst das einfach nicht, du checkst es nicht.
Ja.
Dann hat er gesagt, ja, irgendwann hat er dann gesagt, vielleicht ist es auch kein Scheißdreck, vielleicht checke ich es einfach nicht.
Ich glaub auch. Aber schau mal, da ist er den ersten Schritt gegangen.
Genau, aber bis zu Live aber schön reicht es noch nicht.
Noch nicht, aber es wird dir dann auch reicher bei Live geben irgendwann. Und vielleicht hat das bis dahin verstanden. Ist dir eh klar, dass reicher bei Live unsere erste Tour sein wird? Ich habe schon die ersten Städte mir überlegt, wo wir hin könnten. Also nach Berlin in die Uber-Arena. Und nach Laufen in die Salzachhalle. Wir haben a bright futures ahead. Ich merke schon, wie das großartig wird. Ja, lasst uns träumen und unsere Träume Wirklichkeit werden lassen.
Bis wir aber fähig sind, reich aber live zu sein, finde ich, müssen wir noch ein bisschen an unseren Inhalten arbeiten, Sophie.
Aber hallo.
Ich finde, diese Folge steht unter dem Motto, die, in der große Lücken geschlossen werden.
Ja, müssen wir.
Ich habe in der Postproduktion von unserer letzten Folge, habe ich gemerkt, also wie viel wir gelabert haben und wie viel uns Dinge nicht eingefallen sind. So.
Okay.
Also ich muss jetzt nicht klarstellen, weil wir haben ja nichts Falsches gesagt.
Gott sei
weil wir
Dank.
Haben ja Eigentlich nichts gesagt.
Klassischer Laber-Podcast.
Aber ich möchte jetzt einfach noch mal ein paar Lücken schließen. Also ich habe eine Freundin unseres Vertrauens, die sehr modeaffin ist, angerufen und habe gesagt, du, wie heißt denn jetzt diese Art von Bluse, in der Connor Stories Oberarme so gut zur Geltung kommen? Und hat sie gesagt, also es ist Neckholder und man nennt, weil da ist ja auch so eine Schleife, ich habe die immer die Lagerfeldblusen genannt, weil das für mich immer so was Karl Lagerfeldiges, Chanelliges hatte.
Wegen diesem
mit so einer
Kragen,
Schleife. Genau, und der hatte ja so diesen Kragen mit dieser Schleife, aber so nach hinten, wie so einen Schleier wehen.
Ja.
Jedenfalls diese Blusen mit den Schleifen nennt man Schluppenbluse.
Schluppenbluse.
Ich finde, das ist ein süßes ein Wort, oder? Wort.
Ja, Schluppenbluse.
Ist das ein Wort oder Wörter?
Ist das ein Wort oder ein Wörter? Du gefällst mir gut, ja, ja. Das Schöne daran finde ich, ist, dass man ja nicht davon ausgehen würde, dass jemand zur Met Gala geht und sich denkt, geil, erstes Mal Met Gala. Was ziehe ich da an? Was ziehe ich da an? Eine Schluppenbluse.
Das hört sich irgendwie so pyjamig an, oder?
Voll. Ja, oder was man im Garten anzieht. Weil Schluppen, ja, Schlappen, finde, weiß ich nicht, Schluppenbluse.
Für mich irgendwie was in eine karierte Bettwäsche gehört. Ich kuschle mich in meine karierte Bettwäsche und trage
Karos
dabei eine
und Schlafsituationen sind für Katja nicht zu trennen. Es führt kein Weg daran vorbei. Wenn es nicht kleinkariert ist, dann wird diese Frau kein Auge zutun.
Ja, aber nein, also Karo ist für mich tatsächlich irgendwie ein Muster, das sich gut im Schlafzimmer macht. Ich glaube, das kommt aus so einer Almhüttenfantasie mit dieser rot-weiß karierten Ding oder aus einem italienischen Restaurant.
Wobei du im italienischen Restaurant dich ja nicht schlafen legst.
Kariert geht für mich zum Schlafen.
Oder für Pizza.
Oder für Pizza.
dann
deswegen bin
jetzt.
Ich mit einem Italiener liiert, verstehst du?
Ah,
so bringe ich das Italienische ins
das
Schlafzimmer.
Das ist schön. Das ist
smart.
Okay.
Smart, smart, smart.
Du weißt, die Dinge
aber manche Dinge, denen werden einfach, die sind ikonisch für mich vom Muster, genauso wie für mich Zahnpasta gestreift sein muss.
Absolut gar nicht.
Eine ungestreifte Zahnpasta finde ich verwirrend.
Witzig.
Da habe ich das Gefühl, die tut nicht das, was sie verspricht.
Lustig, weil ich mag überhaupt nicht gerne gestreifte Zahnpasten, weil ich immer das Gefühl habe, das ist was alt ist und nicht mehr richtig sein kann.
Fühlt sich für dich nicht woke genug an?
Ja, da denke ich mir so, dass eine Zahnpasta bunte Streifen hat, das gibt's schon so lange, das ist fix überholt. Ich habe einfarbige Zahnpasten.
Ich bin ja auch so ein Fan von so einem maritimen Look, rot und weiß und blau, und das ist auch das, was in der Zahnpasta gut rüberkommt.
Und was man
passt auch ins Bad für mich.
Ja, das kann ich schon irgendwie nachempfinden. Und was ich auch nachempfinden kann, ist, dass es, obwohl ich weiß, wie es funktioniert, trotzdem immer noch irgendwie mysteriös ist, dass diese Zahnpasta so exakt gestreift aus ihrer Tube rauskommt.
Das ist
nach wie vor,
gell?
Ein kleiner Zauber, weil, sind wir uns ehrlich, bis zum Schluss, auf die letzten drei Drücker wird's eine Mischung von der Paste.
Ja, aber davor,
aber relativ
obwohl
lang,
das so alles irgendwie zusammenliegt, gell, dann kommt es genau dadurch.
Genau
glaubst
dadurch.
Du, dass da irgendwo in der Zahnpastatube insgeheim in einen Tunnel versteckt sind? Farbtunnel.
Wir haben das doch wohl alle bei der Maus gesehen, wie das gemacht wird. Hast du das nicht gesehen?
Nee.
Den Mausbeitrag? Na, den gebe ich dir. Da wird das ganz genau gezeigt, wie diese Tube quasi befüllt wird, dass wenn man drückt, es dann so rauskommt.
Und wie funktioniert das?
Das wird jetzt, also das kann ich jetzt so nicht, also.
Probier's doch mal, du kannst die nächste Folge klarstellen.
Also, soweit ich weiß, ist diese, also oben ist der Stöpsel, der Auslasser, dieses kleine Röhrchen, wo die Zahnpasta rauskommt. Und darunter ist ja ein größerer, runder Bereich, wo es dann in die Tube übergeht.
Mhm.
Und dort werden diese farbigen Pasten quasi eingefüllt.
Mhm. Werden dann angesetzt und nach hinten gezogen quasi.
Nee, ich glaube, die sind nur dort und dann der Rest ist weiß. Und wenn du drückst, drückt es weiß raus und nimmt die Farbe mit raus. So habe ich mir das gemerkt. Und ich hoffe wirklich sehr, dass ich es mir richtig gemerkt habe. Aber ich werde das auf jeden Fall nochmal recherchieren.
Ich habe auch noch was recherchiert, und zwar unser Nichtwissen in puncto Instrumente. Also erstens habe ich mir jetzt mal angehört, was das ist, was du da meintest mit diesem iPhone-Xylophon.
Das mache ich immer.
Ja, jetzt weiß ich, welcher Ton das ist. Dieses
Genau, wie geht's denn?
Jetzt ist mir wieder runtergefallen.
Warte. Ja.
Genau, das ist es. Habe ich noch mal.
Aber hast du das nur jetzt mal geguckt, wie das aussieht, oder?
Ich
habe
mal
jemanden live Marimba spielen gesehen.
Ja, das hast du gesagt.
Ist irre, das ist komplett verrückt.
Ich glaube, das ist wie eine Sportart.
Ja.
Habe ich mir angeguckt, habe es dann gecheckt. Klar kenne ich dieses Instrument, hatten wir sogar bei mir in der Schule. Ich war auf zwei Gymnasien. Das zweite, wo ich Abitur gemacht habe, war ein katholisches Privatgymnasium. Und das davor hatte einen sehr großen Musikzweig. Und da gab es ungefähr alles an Instrumente, was du dir vorstellen kannst. Und da gab es auch eine Marimba.
Nicht schlecht. Katholisches Privatgymnasium. Hast du dein Abi von Gott bekommen?
Sicher.
Geil.
Und der große Vater sprach, geh mit Gott, aber geh. Von dieser Schule.
Wieder schauen.
Ich muss gestehen, ich habe eine leicht katholische Behinderung.
Okay.
Weil im neunstufigen Gymnasium damals in Bayern, da konntest du, also du hattest Leistungskurse und Grundkurse und man konnte unterschreiten. Also das heißt, weniger als 5 Punkte. Es ging von 0 bis 15 Punkte.
Genau.
Mhm. Das war so die Noten eingeteilt. 0 war eine 6, 1 bis 3 eine 5 und so weiter. Mhm. Und unter 5 Punkte oder unter 3 Punkte, jetzt weiß ich es nicht mehr, durfte man auf jeden Fall auf 2 Jahre gerechnet, in so und so viel Semester, nur in so und so viel Kursen. Und ich habe von 4 Semestern Religion tatsächlich 3-mal unterschritten.
Wie bitte?
Ja, ich musste tatsächlich meine Fehlschüsse musste ich für Religion aufopfern. Da denkt man sich, sowas hebt man sich ja auf für Chemie oder Physik oder so. Ja. Nein, es war bei mir tatsächlich Religion und ich habe mir wirklich Mühe gegeben.
Hast du einfach die Bibel nicht verstanden? Oder was war, oder hast du dich einfach gesträubt dagegen? Was war das? Weil das finde ich schon ein bisschen witzig, weil du bist ja eine sehr wortgewandte Person.
Bei den Religionskritikern habe ich dann wieder aufgeholt.
Mhm.
Genau, aber davor, wir hatten auch so eine wirklich so eine, ich will jetzt nicht sagen eine Fanatin, aber eine wirklich sehr katholische Lehrkraft. Aha. Und ich hatte ein bisschen so das Gefühl, da konnte man nicht so in den Diskurs gehen, in den Klausuren.
Aber du
dass
konntest
man das
auch
so,
nicht
sondern
einfach
sie wollte einfach sowas wie, Jesus ist cool.
Okay. Und das hast du ja einfach nicht geben wollen.
Ach, das konnte ich nicht.
Ach, das macht dich auch schon. So bist du nämlich. Und das finde ich so schön, dass du früher schon so warst, zu sagen, klar kann ich mir die Punkte holen, wenn ich so mache, wie die Frau sagt. Das hättest du bestimmt gekonnt, schätze ich mal. Aber es ist was in dir, das sagt, nee, sorry, aber so kommt das nicht aus mir raus. Da gehe ich lieber in die Unterpunkte.
So, also katholisches Privatgymnasium, davor ein Gymnasium mit sehr viel Musikschwerpunkt. Mhm. Da gab es auch eine Marimba.
Jo.
Deswegen hat mich dieses Instrument jetzt wieder erinnert. Und im Xylophon-Gespräch haben wir auch über Genesis That's All gesprochen. Und jetzt muss ich wirklich klarstellen, das ist natürlich kein Xylophon am Anfang. Das ist einfach nur ein Klavier oder ein Keyboard.
Ach so.
Aber es sind so Tonsprünge, die Aha. sich so nach Xylophon anfühlen.
Witzig, dann hast du die miteinander vertauscht. Kann ja mal passieren. Kann wirklich mal passieren.
Naja, es ist auf jeden Fall irgendwas, wo man draufhaut. So, und dann gibt es noch dieses Instrument, das man berührungslos spielt, das, was ich mit so einem mathematischen Graphen. Es heißt Theremin.
Ich meine was anderes.
Theremin heißt es. So, wollte ich jetzt nur mal hier platzieren.
Gut.
Du schuldest mir auch noch was.
Mhm.
Was sagt Schauspielerbruder zu unserer Diskussion um homosexuelle Rollen, homosexuell besetzt, Heterorollen, hetero besetzt oder durcheinander oder wie auch immer? Was sagt er?
Er sagt, dass für ihn das überhaupt nicht wichtig ist, ob ein homosexueller Schauspieler auch eine homosexuelle Rolle spielt. Er findet viel wichtiger, dass das Projekt und die Message und der Film, bleiben wir jetzt mal bei Filmen, dass das viel, viel wichtiger ist, dass das gute Dialoge hat, dass das rüberkommt, was vermittelt werden will, dass jemand, der eine Vision hat, die umsetzt und dass die Person besetzt wird, die diese Rolle am besten spielt. Und ob diese Person dann im echten Leben schwul, lesbisch etc. ist, das ist für ihn überhaupt nicht wichtig. Er hat, denke ich, schon den Punkt gesehen und mitgefühlt, dass ich gesagt habe, ja, es war halt auch jetzt ewig lang so, dass alles nur von heteronormativen Menschen, irgendwie weiße Menschen und so gespielt wurde und dass durch diese Bewegung, die ja jetzt anhält und auch meiner Meinung nach schon ihre Kreise zieht, dass Fernsehen und Film diverser wird, das sehe ich auf jeden Fall so. Diesen Gedanken, glaube ich, den konnte er verstehen und teilen, aber seine Meinung ist, wichtig ist, dass der Künstler und die Künstlerin authentisch und gut spielen und es darf nicht wichtig sein, was die sexuelle Orientierung oder Prägung oder wie auch immer man das, wie sagt man denn da?
Sexuelle Orientierung.
Ja, genau. Dass das kein ausschlaggebender Punkt sein kann. Und er bemängelt es zum Beispiel bei so großen Produktionsfirmen wie jetzt Amazon und Netflix, die sich dann, oder ich glaube, er hat jetzt Amazon hauptsächlich gemeint, die dann so divers casten, dass zum Beispiel dann nur noch Menschen, die queer sind, besetzt. Oder dass es ein Ziel ist von Castingagenturen, nur queer zu besetzen, nur divers zu besetzen. Und das findet er ist genauso die gleiche extreme Entwicklung, die auch nicht richtig
ist. Das finde ich auch, das ist der Scherenschnitt dazu.
Genau. Und wie immer finde ich, das Extreme tut nicht gut, sondern das Mittelmaß ist das, wo alle am meisten profitieren. Und ich schätze mal, dass ich das so für ihn auch mit sagen kann. Also für ihn als Profi, er sagt, ihm ist das eigentlich komplett egal. Was ich schon sagen muss, ist, er als weißer Mann, der sehr schön ist und eine Familie hat und verheiratet ist und so, ist, finde ich, immer ein leichterer Standpunkt, dann zu sagen,
Ich verstehe, was du meinst, weil er natürlich sich gleich wenig jetzt wie du und ich in die andere Gruppe reinversetzen kann.
Ja, und er musste sich sein Weh, ja, wobei, eigentlich muss ich das vielleicht sogar jetzt eher wieder zurücknehmen, weil er tut sich natürlich auch nicht leicht, an gute große Rollen zu kommen, ist selber oft damit konfrontiert, dass SchauspielerInnen besetzt werden, dann die einen Namen haben oder die bessere Connections haben. Wir kommen nicht aus einer Schauspielerdynastie. Ich meine, gut, ich habe schon im Salzachtheater gespielt. Meine Mutter hat schon im Salzachtheater in Laufen gespielt. Wir sind alle vielleicht noch keine Dynastie, aber auf jeden Fall eine Schauspielerfamilie. da kommt er natürlich aus einem, für das Business,
aber
aus einem
schlechteren... Aber er ist kein klassisches Nepo-Baby.
Nein, genau, das ist er nicht. Und aber er ist da schon auch vor viele Probleme gestellt, natürlich.
Aber das ist halt generell schwierig, dass du aus dem Nichts irgendwie groß wirst. Das ist immer so, diese Kunst, zur richtigen Zeit auch am richtigen Ort zu sein, dass irgendjemand dich hört, sieht, der dann
aber
sagt, Mensch, ich finde dich gut. Aber schau mal, mit dem Podcast zum Beispiel.
Mhm.
Wir haben Reich aber schön eingereicht beim Deutschen Podcast Award.
Ja.
Sind nicht auf die Shortlist gekommen. Ist jetzt nicht so, dass ich sage, hey, ich finde uns so gut, da müssen wir natürlich die Trophäe mit.
Hä? Ich finde schon.
Ich finde, wir
wären die geilste Überraschung für die Podcast-Welt gewesen, wenn wir dort eine Bühne bekommen hätten und gesagt hätten, hallo, ciao Kakao, auf Wiederschauen, Servus, Baba Kakao, hallo, Grissana, wir sind's.
Aber schau dir die Shortlists an.
Ja.
Wer sind jetzt tatsächlich die Nominierten?
Ja.
Es ist der Sophie Passmann-Podcast,
ja.
Es ist jemand wie Doppelmaushälfte mit Simon Dömer,
ja.
Es ist... Ich glaube, wie heißt denn der?
Plothouse ist
nominiert. Dann, wie heißt denn dieser große, lange Nikolas van Pelzig, Penzing?
Ach so,
wie heißt
Dudes.
Denn der?
Dudes. Der
genau.
Heißt Nikolas von Lipzig.
Ach so.
Oder? Nikolas? Nee, Niklaus?
Ja, also auf jeden Fall der große,
Niklas
lange.
Van Lipzig, so heißt der. Niklas
okay.
Van Lipzig.
So, also es sind jetzt Leute nominiert, die irgendwie schon wer sind. Also was wirklich Unbekanntes habe ich auf den Shortlists nicht gefunden.
Nee, aber in der Indie-Kategorie, da sind da haben sie sich, glaube ich, so ein bisschen auf die neuen, unbekannteren Podcasts konzentriert.
Doppelmaushälfte ist in der Indie-Kategorie nominiert.
Ja, aber zum Beispiel auch Smoke, irgendwas mit Rauchen. Die haben vor einem Jahr erst angefangen und haben auch noch nicht viele Followerinnen. Und die sind nominiert. Es sind schon ein paar kleine auch mit rausgekommen.
Also ich finde es halt auf jeden Fall schwer, dass wenn du sagst, okay, du hast irgendwie noch keine Community, aber da wäre Talent und Potenzial, wie ich es uns zuschreibe, finde ich es wahnsinnig schwer, da einfach irgendwie hochzukommen. Und gefühlt werden immer die gleichen Gesichter da durchgereicht.
Ja.
Und das ist dann schon manchmal auch frustrierend. Also das
ja, vielleicht müsste es so eine, vielleicht müsste es so eine Kategorie geben, die heißt Fame. Und da dürfen alle, da kommen alle rein, die... Weiß ich nicht, die...
Fame wollen.
Nee, die schon haben. Weißt du, dass man sagt, okay, das sind die krassesten, die haben die meisten Hörerinnen und die werden in sich gerankt als, da gibt's dann Bewertungskategorien und da sind dann alle drinnen, eben, keine Ahnung, Doppelmaushälfte, Plothouse, Baywatch Berlin, wie auch immer, die ganzen Großen und dann können die sich einen Preis da untereinander auskabbeln und der Rest geht an die Kleinen.
Es wäre halt wär cool
schön,
einfach, es
wär,
wird halt auch
schön.
Einfach die Landschaft fördern.
Ja, absolut.
Ich möchte noch eins hinterher setzen bei Felix.
Mhm.
Und zwar, weil du vorhin auch gesagt hast, Thema Diversität. Es gibt ja jetzt auch einige, nehmen wir sowas wie Bridgerton zum Beispiel, da hat man ja dann bewusst auch einfach durchgewürfelt mit Nationalitäten
und
so weiter.
Naja, Bridgerton quasi, da ist ja das Konzept, das ist eine nicht reale Welt, sondern eine Welt, in der der Kolonialismus zu was Positivem geführt hat und nicht zu einer Versklavung, sondern einer diverseren, bunteren Gesellschaft.
Genau, und das zum Beispiel, da finde ich, ist es total gut aufgegangen, da finde ich, macht es richtig Spaß. Und dann gibt es für mich aber ein bisschen so ein Negativbeispiel, bei dem ich sehr gezwungen empfunden habe, und zwar beim Sex in the City-Ableger And Just Like That.
Ah, okay.
Und da sind sie reingestartet und du hast gemerkt, okay, es waren jetzt nicht mehr die vier Freundinnen Charlotte, Carrie, Samantha und Miranda, die alle drei, alle vier heterosexuell weiße privilegierte Frauen sind. Mhm. Samantha ist rausgefallen und dann hat man quasi ein bisschen erweitert um eine non-binäre Person. Dann ist eine dazugekommen, die hat indische Wurzeln. Dann
stimmt,
ist eine,
dann die Tochter, die sich als trans quasi.
Genau, das hatten wir noch. Dann haben wir noch die Lisa. Ja, die ist auf jeden Fall eine schwarze Frau.
Mhm.
Und da war das so, ich meine, ich fand das total schön, weil ich es auch einfach schön finde, verschiedene Frauen anzuschauen. Und die lassen sich auch alle ganz gut anschauen und so. Aber da war das so, es hat sich sehr gezwungen angefühlt für mich. Und ich fand es irgendwie nicht so authentisch. Mhm. Und das finde ich schade, weil, ja, ich weiß auch nicht.
Ja, ja, da hat er so das Gefühl, wir gucken jetzt mal, wie woke können wir diese erste Staffel eigentlich gestalten. Und dann hauen wir da alles rein, anstatt zu sagen, weil ganz ehrlich, dieser, sind wir uns mal ehrlich, Sex and the City, diese vier weißen Hetero-Frauen, es kann ja sein, dass sich deren Leben diverser entwickelt mit der Zeit. Aber
voll,
das wäre ja nicht von,
New York,
ja,
total.
Im besten Falle ist es so, sondern, und die bleiben nicht immer nur unter sich. Aber dann hätte man das deutlich besser und schöner inszenieren können, als einmal überall alles reinzuhauen.
Genau, ja, es war dann halt so quasi, da kommt nicht eine in den Freundeskreis dazu, sondern dann von allen Ecken versuche ich irgendwie jeden mit reinzunehmen. Ja. Und ich finde es schön grundsätzlich, dass es ist, aber es ist in der Storyline auch irgendwie nicht abgefedert worden.
Ja, und ich glaube, dass das genau das ist, was auch mein Bruder meinte, zu sagen, Diversität wichtig, ja, wenn es gut gemacht ist. So. Mhm. Und Besetzung, klar, wenn der beste Schauspieler für eine homosexuell angelegte Rolle ein Mensch ist, der homosexuell ist, dann soll der die bekommen. Wenn es aber jemanden gibt, der heterosexuell ist und das einfach grandios spielt und rüberbringen kann, dann bitte den besetzen oder die besetzen, die es besser macht und besser ins Projekt passt. Ich glaube, dass das eigentlich die Quintessenz seiner Aussage war.
Und zudem mit Sex in the City, warum ich das grundsätzlich schön finde, dass sich diese Clique diverser aufstellt. Aber es ging auf einmal so leicht. Jetzt ist mir klar, die sind in einer Stadt wie in New York. Da ist es diverser. Aber ich weiß bei mir selbst, dass ich hätte gerne einen sehr viel diverseren Freundeskreis.
Mhm.
Ich habe im Freundeskreis heterosexuelle Personen, homosexuelle Personen. Ich habe so gut wie keine Personen tatsächlich mit Migrationshintergrund. Und zwar Migrationshintergrund außerhalb des europäischen, deutschsprachigen Auslandes.
Ja, ja, ja.
Mhm. Aber jetzt zum Beispiel nicht von dem anderen Kontinent.
Mhm. Ja.
Und das finde ich sehr schade. Und ich merke, es ist aber wahnsinnig schwierig, dort überhaupt hinzukommen. Das, also weißt du, was ich meine? Also überhaupt, dass sich Kreise überschneiden, dass man in andere Bubbles reintauchen kann. Und für mich als Journalistin zum Beispiel fände ich das total wichtig und schön. Und ich mag das auch. Und ich habe auch die ein oder andere Person in meinem sozialen Umfeld, mit der ich politisch extrem konträr stehe.
Ja.
Was immer mal wieder sehr schwierig ist und mich manchmal anstrengend und mir denke, warum? Und dann denke ich mir, nee, aber trotzdem möchte ich einen gewissen Austausch pflegen, weil es mir auch hilft, einfach meinen Horizont offen zu halten.
Ja, das stimmt.
Aber jetzt gerade, was so Migrationshintergrund angeht, ist es total schwierig, dass ich da irgendwie den Connex kriege.
Mhm.
Aber nicht, weil ich nicht interessiert bin. Und dann, es gibt zum Beispiel eine schwarze Frau, die habe ich vor einigen Wochen interviewt. Und dann sind wir noch privat zusammengesessen. Wir kannten uns davor schon flüchtig. Und dann habe ich gesagt, darf ich dich jetzt einfach ungeniert mal so privat, persönlich aus Interesse Dinge fragen.
Ja.
Und sie hat dann zum Beispiel gesagt, sie möchte als schwarze Frau bezeichnet werden und schwarz mit großem S geschrieben.
Okay.
Sag ich, hey, cool, danke, merke ich mir. Sie hat mir das dann erklärt, das ist quasi wie eine Begrifflichkeit, wie so ein Eigenname. Und dann haben wir uns da ein bisschen so drüber unterhalten. Dann hat sie mir ein paar Accounts auf Instagram gezeigt, die ich dann abonniert habe, um da einfach ein bisschen meinen Horizont zu erweitern und mich da zu öffnen.
Mhm.
Und das war total nett und ich weiß, dass ich die jetzt jederzeit anrufen kann und auch Sachen fragen kann und so. Aber ich hätte jetzt auch nicht das Gefühl gehabt, dass sie jetzt mein Eingangsticket in eine neue Community ist.
Ja, nee, so leicht, glaube ich, ist es auch einfach nicht. Und es ist schwieriger, divers zu seinen Freundeskreis zu gestalten oder dass er sich selber so gestaltet, wenn man hier so ländlich lebt. Mhm. Ich meine, die Stadt, in der wir leben, ist nicht so divers. So, ich freue mich über jede Person of Color, die mir im Stadt Bild begegnet. So. Mhm. Das ist, und ich merke auch, dass mein freundliches Guten Tag-Grinsen eigentlich hauptsächlich Menschen bekommen, die nicht so aussehen wie ich. Mhm. Sehr selten sind es weiße Männer, die ich angrinse, und auch nicht so oft weiße Frauen, sondern es sind wirklich alle, die anders sind, denen ich mein herzliches Alltagslächeln schenke. Da habe ich nicht so viel über den Tag verteilt. Das hebe ich immer für diese Begegnungen auf.
Für besondere Anlässe auf.
Genau. Ich glaube, das Einzige, was wir, du, Mann machen kann, Frau machen kann, ist immer bereit sein, mit jedem Menschen ins Gespräch zu gehen. Mhm, und das bist du natürlich und kommst ja trotzdem an deine Grenzen und sagst, crazy town, aber meine Umgebung, alle nahen Menschen an mir sind weiße Österreicherinnen oder weiße Deutsche. So, what? Ist ja verrückt. Aber ich glaube, jede Möglichkeit nutzen, mit allen Menschen ins Gespräch zu gehen. Voll, und ja, keine Berührungsängste zu haben im besten Fall. Was auch viel leichter gesagt ist, als
nee,
getan.
Die habe ich auch. Nicht, ja. Das kann ich mit großer Sicherheit behaupten, ja, dass es die Berührungsängste nicht gibt.
Ja.
Es gibt da so eine Sehnsucht in mir, dass ich mir denke, ich würde gern einfach ja diverser aufgestellt sein im Freundeskreis, weil ich glaube, dass es bereichert.
Ganz, ganz, ganz bestimmt. Natürlich hat das auch immer damit zu tun, dass man ja nicht, kannst ja nicht sagen, so, und jetzt suche ich mir aber lauter diverse Menschen, mit denen ich mich befreunde. Nee, das geht ja dann auch wieder nicht. So, es muss ja auch eine Herzens- und
genau, da muss es schon muss Klick
ja,
machen.
Genau, man muss sich ja mit Menschen befreunden, mit denen man sich befreunden will, aber natürlich, wenn man in...
Außer Theresa Reichen, sie muss sich mit uns befreunden.
Theresa, du musst dich mit uns befreunden und ich will jetzt kein Wort mehr hören. So, jetzt mach den Kopf zu. Setz dich dahin und beantworte unsere Fragen und danach geh mit uns Hand in Hand von der Bühne. Meinst du, sie würde mit uns Hand in Hand von der Bühne gehen? Sollen wir sie fragen?
Ich weiß nicht. Weiß es nicht.
Man muss sich auf jeden Fall denken, oder man muss, niemand muss irgendwas. Vielleicht muss man sich auch überlegen, wo man so abhängt, wo man halt auch noch andere Menschen halt kennenlernt, oder?
Ja, ich wüsste jetzt bei uns in der Stadt tatsächlich nicht, wo ich da sonst hingehen könnte, als dort, wo ich eigentlich bin.
Mhm.
Also ich denke eh, dass ich eher in den Locations abhänge.
Bei mir ist das Problem, dass ich gerade mir auch so schwer tue, irgendwie neue Freundinnenschaften zu schließen, weil ich jetzt halt seit einer Weile auch, also ich habe jetzt eine recht schwere Depression irgendwie gehabt. Es wird besser, es ist aber noch nicht weg und ich merke, dass ich viele Kontakte habe schleifen lassen in meinem bestehenden Freundinnenkreis. Und dass es ganz, ganz schwer für mich gerade ist, das wieder aufleben zu lassen. Deswegen kann ich für mich nur sagen, ich muss jetzt mal gucken, dass ich meine bestehenden alten Freundinnenschaften auf Vordermann bekomme und dann gucke, wo ich neue Freunde finde. Zum Glück ist mein Freundinnenkreis schon, ist er divers genug? Da muss ich es werten? Muss ich es ranken? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
Denkst du, du hast deine Freundinnenschaften wirklich hauptsächlich wegen der Depression schleifen lassen oder könnte das auch mit dem Boyfriend zusammenhängen?
Ich denke, am Anfang war das ganz ein typisches, ich bin knallfurzverliebt und alles ist so schön und meine komplette Aufmerksamkeit geht zu diesem Menschen und zu dieser Beziehung. Das war bestimmt so. Aber das kann ich ganz klar dann verneinen ab dem Punkt, wo ich gemerkt habe, ich brauche professionelle Hilfe, hatte das nichts mehr mit dem Boyfriend zu tun, sondern mit der absoluten Überforderung. Und das war ja auch der Grund, wo ich gemerkt habe, oder der Punkt, wo ich gemerkt habe, dass ich professionelle Hilfe brauche und eine Therapeutin oder einen Therapeuten und eine Therapie, war, dass ich gemerkt habe, ich kann und will meine liebsten Menschen nicht mehr sehen. Es überfordert mich, der Gedanke, mhm, unter Leute zu gehen und mich auszutauschen und dran zu bleiben und mich zu melden und mich mitzuteilen. Das war die absolute Überforderung. Und dass da überhaupt Freundschaften überlebt haben, liegt daran, dass meine Freundinnen grundsätzlich mich nicht losgelassen haben. Aber viele Freundinnenschaften und Freundschaften, die gut, aber jetzt nicht super regelmäßig waren zum Beispiel, die haben extrem gelitten. Extrem, mhm, gelitten, ja.
Also eher so die Bekanntschaften.
Ja, Bekanntschaften, die aber, wo viel Herz mitschwingt. So Menschen, wo du weißt, die frage ich jetzt nicht jedes Wochenende, was die machen und ich gehe nicht jedes Wochenende mit denen aus, aber ich weiß, die kommen zu meinem Geburtstag, ich will wissen, dass denen gut geht. Man schaltet da und wann, funkt man da irgendwie rein und es ist einem auch wichtig, dass man zu den Feierlichkeiten geht. Ich konnte zu ganz vielen Feierlichkeiten nicht gehen. Die, einer meiner wir sind nicht mehr so enge Freunde, aber ich würde trotzdem sagen, schon, wir haben uns sehr gerne. Und seine Frau hat mich zur Babyparty eingeladen und ich bin nicht hingekommen. Dann wurde ich zur Hochzeit eingeladen und ich konnte nicht auf die Hochzeit gehen. Und so habe ich immer wieder irgendwie große Events auslassen müssen, weil ich es einfach nicht konnte. Physisch und psychisch war es einfach so eine Überforderung. Und dann habe ich gemerkt, oh Mist, zum nächsten Geburtstag, dann bin ich irgendwie da nicht eingeladen worden. Oder dann war das und dann bin ich da nicht eingeladen worden. Oder dann habe ich eingeladen und die sind nicht vorbeigekommen, weil die Prioritäten nicht mehr so hoch sind, weil man so lange irgendwie auch nicht präsent war und sich auch nicht so engagiert hat und bla bla bla.
Wie hast du da abgesagt? Hast du das mit der Erklärung der Depression abgesagt oder hast du dich weggeghostet?
In dem expliziten Fall habe ich kurz vor knapp abgesagt mit irgendeinem fadenscheinigen Grund. Habe jetzt aber vor kurzem das Gespräch zu der Frau gesucht und gesagt, hey, ich weiß, dass ich die letzten Jahre keine verlässliche und gute Freundin oder Bekannte war. Das hatte damit zu tun und habe das transparenter geschildert. Und einfach meinen Wunsch ausgesprochen, ich bin bereit, präsenter bei euch zu sein und ich würde mich freuen, wenn wir uns wieder sehen können und wenn es passiert, über kurz oder lang. Ich weiß auch, dass die jetzt in diesem expliziten Fall, dass die recht zeitlich recht limitiert sind, weil die jetzt zwei kleine Kinder haben und so, das sehe ich alles, aber ich war mir super, super wichtig, das einmal auszusprechen, zu sagen, hey, es ist nicht gewesen, weil ich euch nicht mag oder nicht will in meinem Leben, sondern weil ich es nicht besser konnte und das kann ich jetzt mit euch teilen und vielleicht entsteht wieder was Neues. Und jetzt kommt es natürlich auch auf beide Seiten an. Also die Verantwortung kann ich nicht nur mir jetzt in diesem Fall geben. Ich kann mich immer wieder reinmelden und ich kann einladen und dann werde ich sehen, ob das auf das, ja, ob sich dann wieder was verändert oder nicht. Und so ist es bei unterschiedlichen. Auch in meinem recht engen Freundinnenkreis, da ist es gerade total. Also ich merke so, wie es in mir so ein bisschen Frühling ist gerade und ich wieder unter Leute gehen möchte und mich das auch nicht so super krass auslaugt und ich merke, oh, die habe ich alle so lange nicht gesehen und ich will die wiedersehen, was ein Gefühl ist, das ich extrem genieße, weil sich es einfach wieder mehr nach mir selber anfühlt. Und es ist aber total schwer, an die Leute ranzukommen irgendwie gerade, weil Prioritäten nicht gesetzt werden, weil jetzt war gerade mein Geburtstag und dann haben irgendwie doch einige von den engen Freundinnen abgesagt, halt aus deren Gründen und auch das ist absolut in Ordnung und ich merke so in mir, okay, denen ging es vielleicht genauso mit dir jetzt oft. Nicht aufgeben, nicht persönlich nehmen, nicht aufgeben, dranbleiben. Das nicht persönlich nehmen ist für mich manchmal schwierig, weil ich bin grundlegend eher jemand, der Sachen zu persönlich nimmt. Da werde ich sehr, sehr langsam nur besser drin. Sehr, sehr langsam.
Das verstehe ich 100%.
Oh, das ist ganz, ganz schwierig für mich. Ich weiß auch noch nicht, warum. Das ist vielleicht was ich mir mal aufschreiben sollte. Herr PLS, wie schaut man da eigentlich aus? Warum muss ich immer alles so persönlich nehmen? Ich hätte gerne eine bessere Distanz situativ von mir selber. Falls Sie das hören, rufen Sie mich bitte an. Sie haben meine Telefonnummer.
Da würde ich gerne mitmachen. Mhm. Ich nehme auch Dinge sehr persönlich, wenn irgendwas auch nicht passt. Ich gehe sofort mit mir ganz extrem in die Selbstkritik und warst du da nicht gut genug und war das nicht und
hätte das so nicht sagen sollen.
Ja, genau. Du da nicht gewaschen genug.
Ja. Meistens, in deinem Fall liegt es meistens daran, dass du nicht gewaschen genug bist. Das kann ich dir nur sagen. Ja. Vielleicht hilft dir das auf dem Weg, Sachen nicht mehr so persönlich zu nehmen. Denk dir einfach direkt, ach so, ich bin nicht gewaschen genug.
Ich finde das interessant, dass du das sagst mit dem persönlich nehmen, auch im Zusammenhang mit deinem Geburtstag. Ich hatte ja ein paar Tage nach dir Geburtstag und ich will gar nicht so viel drauf geben, aber ich tue es tatsächlich und merke, dass ich es mehr tue, als ich selbst will. Und zwar, dass ich schon was drauf gebe, wer mir zum Geburtstag gratuliert. Dass ich, ohne das jetzt aktiv zu wollen, aber dass ich merke, ich liege dann abends im Bett und gehe insgeheim die Liste durch und setzen Haken.
Gratuliert, check.
Ja, genau.
Gratuliert,
check. Es ist wirklich so, ich komme da nicht raus und dieses Jahr haben mir, bei einer Person dachte ich mir, naja, die vergisst's wie jedes Jahr, war auch so, hat dann am nächsten Tag sich reingemeldet, voll in Ordnung für
der
mich.
Der Papa.
Nein, der Papa stand am Grill. Der konnte gar nicht vorbei. Der Papa hat tatsächlich mit mir auch noch bis nach Mitternacht zusammengesessen und war nach dem Kommissario gleich der Erste, der gratuliert hat.
Sehr schön.
Und da sind zum Beispiel zwei oder eigentlich drei Personen, da hätte es mir schon was bedeutet, wenn sie mir gratuliert hätten. Weil eigentlich alle drei Personen, ich würde sagen, einigermaßen nah an mir dran sind. Vor allem zwei Freunde, die eigentlich zum engsten Freundeskreis gehören, die mir nicht gratuliert haben.
Das ist schon irgendwie schade, ja.
Und das verletzt mich. Das verletzt mich, weil ich dann instant das Gefühl habe, ich bin's nicht wert. Ich bin's ihnen nicht wert.
Und dabei liegt schade, es wahrscheinlich wirklich bei denen, weil es denen vielleicht nicht so wichtig ist.
Genau, aber mir ist es schon, wichtig. Und da ist jetzt die Frage, wie kann man sich abgrenzen? Muss ich jetzt sagen, na gut, denen ist es nicht wichtig, dann ist das die Spielregel. Aber dann denke ich mir, Moment mal, aber es ist mein Tag, es ist mein Geburtstag. Ich bin auch deren Freundin und mir ist es wichtig.
Ja, das
Warum
stimmt.
können wir an meinem Geburtstag nicht nach meinen Spielregeln gehen? Und ja, das verletzt mich. Das verletzt mich. Und da sind dann tatsächlich am Abend auch ein paar Tränchen geflossen.
Ehrlich?
An meinem Geburtstag. Ja, weil mich das gekriegt hat.
Okay.
Es gibt auch Leute, die da einfach mal drüber stolpern und das kann passieren. Und das passiert mir verhältnismäßig wenig bei Geburtstagen, aber ab und zu passiert's. Und ich kann das aber auch einordnen. Also wenn Leute sich dann am nächsten oder am übernächsten Tag reinmelden und so, das ist voll in Ordnung für mich. Dann freue ich mich und das passt alles. Also da bin ich nicht nachtragend. Aber da hat es mich echt gekriegt. Und da ist es dann so ein Moment, wo ich mir denke, okay, das setzt dann trotz Katja ein. Und dann denke ich mir, okay, dann sind wir halt jetzt keine Freunde mehr.
Okay, gleich kompletter Cut.
Das ist so diese Impulshandlung da so. Ja.
Aber sind es Menschen, denen du so nah bist? Also gerade jetzt bei denen, weil das hast du gemeint, es sind Freunde, glaube ich, zwei, bei denen es dir...
Zwei Männer.
Ja. Aber sind sie dann auch so nah an dir dran, dass du hingehen kannst und es sagen kannst? Weil das ist ja eigentlich...
Da bin ich zu stolz dafür in diesem Fall.
Ja, genau. Aber das ist die Frage. Ist das der richtige Stolz dann? Also gibt es überhaupt einen richtigen, falschen Stolz? Auch das liegt immer wieder in der Einschätzung, die man selber hat und so. Aber wenn es dich so trifft und es eigentlich Menschen sind, die nah dran sind, wäre es ja eigentlich nicht so weit hergeholt zu sagen, du, Harald, ich fand es so schade, dass du mir nicht zum Geburtstag gratuliert hast. Das wollte ich dich nur wissen lassen, dass es irgendwie echt...
Vielleicht ist der Moment, ja, vielleicht kommt der Moment irgendwann, dass ich das sagen kann. Jetzt gerade im Moment bin ich zu stolz dafür. Sie sind so nah dran, dass wenn ich sage, ich mache jetzt nicht irgendwie, ich feiere ja grundsätzlich meinen Geburtstag gerne. In den letzten Jahren habe ich das ein bisschen eingedampft, weil ich irgendwie nicht mehr so die Energie dafür habe.
Bei mir wird es auch weniger, muss ich sagen, ja.
Aber ich finde es trotzdem schön, irgendwie am Geburtstag irgendwie in einer Runde zusammen zu sein. So war es jetzt dieses Jahr, mein Papa hat gegrillt, meine Schwester, mein Schwager, meine Nichte waren da. Aber wenn das jetzt nicht ist, also dann ist dann so ein Inner Circle, Freundeskreis, wo ich sage, okay, da setzen wir uns zusammen, da machen wir irgendwie was. Und da sind die beiden dabei. Also sie sind Inner Circle, Freundeskreis. Und irgendwie habe ich mir dann auch gedacht, aha, so seid ihr also. Wenn ich euch keinen Kuchen und kein Grillsteak und keine Würstelsemmel ausgebe und nicht ein Sekt auf meinen Nacken hinstelle, dann bin ich es also nicht wert, zum Geburtstag gratuliert zu werden.
Ja, ich verstehe das.
Das ist so, da
setzt
so ein Trotzkatja ein.
Verstehe ich total, aber ich muss auch dazu sagen, ich bin so schlecht mit zum Geburtstag gratulieren. Ich bin ja auch eine ausgesprochen schlechte Schenkerin. Ich kann ja nicht, ich mache nicht so gute Geschenke. Ich weiß gar nicht, warum.
Für das, dass du nicht so gute Geschenke machst, hast du ganz schön über den Butterteppich gechatscht.
Ja, klar.
Das ist ein gutes Geschenk gewesen. Eigentlich war es ein gutes Geschenk. Es war kein wertiges Geschenk.
Aber ich habe doch gesagt, dass ich es geil finde. Ich habe es ja auch hingelegt. Übrigens verblasst er schon, gell? Ich bin keine so eine gute Schenkerin. Ich schenke eigentlich dann lieber mal so unterm Jahr, wenn mir irgendwie was einfällt. Aber auch das ist dann nicht so oft. Ich bin aber eine gute, ich gebe gern und viel. Das Gefühl habe ich schon immer. Aber mit so direkt, so termingerecht fällt mir das schwer. Meine liebe Freundin, nennen wir sie Easy. Guter Name, oder? Easy, die hat irgendwann im Ende August oder Anfang September, ist wirklich eine enge Freundin von mir. Ich liebe die sehr. Ich mag die wirklich, wirklich gerne. Ich vergesse es jedes Jahr.
Ja, ich kann mich daran erinnern. Sie hat Anfang September Geburtstag, 4. September.
Echt?
Ja.
Das fällt mir so schwer. Und ich habe das mal gespiegelt bekommen von einer Freundin, die gesagt hat, ja, du, ich muss kurz ein bisschen ausholen. Ich bin auch sehr lange Zeit eine On-Fire-Geburtstagsfeiererin gewesen. Ich wollte feiern, Party machen, habe Leute eingeladen, habe mir immer irgendwie viel angetan und habe allen Leuten erzählt, dass ich Geburtstag habe. Das war schon auch so ein bisschen was Kindlicheres, so in meinen 20ern, dieses irgendwo hinzukommen und sagen, hallo, ich habe heute Geburtstag, so dieses sich so, weißt du, so ein bisschen es wirkt so ein bisschen pubertär sogar.
Sich mit Ansage ja. und Anlass und Berechtigung so richtig genau. in den Mittelpunkt zu stellen.
Und dann habe ich das auch in meine, damals noch im Face, auf Facebook gab es einen Banner, also einen Profilbanner.
Hast du auf deinem Profilbanner geschrieben, hallo, ich bin Sophie Heifer-Loll und ich habe dann und dann Geburtstag.
Nein, auf dem Banner.
Außerdem war ich 3542 Gramm schwer. Warst du eine von denen, die diese versehentlichen Facebook-Partys gefeiert hat?
Nein.
Die gesagt hat, ich mache eine Privatparty und dann kamen 16.000 Menschen, weil es viral ging auf Facebook.
Nein, das ist so nicht passiert. Aber ich habe immer ein Foto von mir gepostet, wo ich so in die Kamera lächle und meine Hand ist so neben meinem Gesicht und auf der Hand stand Geburtstag. Und das war dann für den Tag mein Bild auf meinem Profil. So, damit es jeder wusste. Und dann kam eine Freundin zu mir und gesagt, weißt du, was ist schon ein bisschen peinlich dafür, dass du dich und deinen Geburtstag so ernst nimmst, vergisst du echt oft die Geburtstage von anderen und sie findet das keinen schönen Wesenszug. Das habe ich mir so angehört.
Dann finde ich jetzt im Punkt.
Ja. Ich hatte aber auch einen Punkt, weil ich gesagt habe, ja, aber wenn dann du das exzessiv machen würdest, würde ich mich auch daran erinnern. Ihr erinnert euch auch alle an meinen Geburtstag, weil ich es euch ja unter die Nase reibe. Es ist ja eine es ist ja quasi von mir für die Gesellschaft mache ich das, dass niemand in den Moment kommt, oh, jetzt habe ich den Geburtstag vergessen oder oh, ich wusste ja gar nicht, dass du heute Geburtstag hast. Nein, diese Peinlichkeit, die kann es mit mir nicht geben, weil ich sage allen, dass ich übermorgen morgen, heute, gestern Geburtstag habe, hatte. So, ich habe auf jeden Fall allen Menschen in meiner Umgebung die Möglichkeit gegeben, sich an meinen Geburtstag zu erinnern und damit auch mir zu gratulieren, was ja von mir auch sehr nett ist. Und nur, weil, keine Ahnung, die Frau, Freundin Natascha, niemandem sagt, wann sie Geburtstag hat, um zu gucken, wer ihre echten Freunde sind. Halt die Schnauze, Natascha, mach den Kopf zu und schreib auf Facebook, hallo, ich habe heute Geburtstag.
Ich bin Natascha.
Das war schön, aber reicht. Bis zum nächsten Mal.